Noch ein kurzes Wort zu dem Basiskurs. Er findet übrigens am Mittwoch statt. In der Broschüre steht leider Wochentag donnerstags, aber das Datum ist richtig. Also es findet Mittwoch statt. Und ich lade euch deshalb auch die ein, die meinen, auch das ist für mich eigentlich gar keine Frage. Ich finde es wichtig, dass wir als Gemeinde eine gemeinsame Basis haben und dass wir auch wirklich vom Wort Gottes her wissen, was sollen wir denn dazu sagen und denken, wenn wir die Bibel ernst nehmen. Darum geht es mir. Darum lade ich euch ein, dass wir uns mit dieser Frage, die in der ganzen Welt bewegt wird, in christlichen Gemeinden der ganzen Welt, ich habe das in meinen 40 Jahren Dienst in Gemeinden immer wieder erlebt, aber in allen Ländern der Erde wird diese Frage bewegt. Und ich finde es wichtig, dass wir wissen, was die Bibel dazu sagt und dass wir zu einem Ergebnis kommen, als Gemeinde, zu einer Einheit kommen. So wie in der Apostelgeschichte, wo die Gemeinde damals in Jerusalem einen schweren Konflikt hatte zwischen dem, was die Jerusalemer dachten und was Paulus und die Gemeinden dachten. Und es gab ordentlich Meinungsunterschiede. Und dann schenkte Gott so einen Dialog und solche Miteinander hören auf Gott, dass am Ende sie sagten, es hat dem Heiligen Geist und uns gefallen. Und sie konnten einen gemeinsamen Weg gehen. Und das ist so mein Wunsch in dieser Frage. Darum lade ich euch herzlich ein zu diesem Basiskurs am Mittwoch. Und die weiteren Daten findet ihr aber immer mittwochs. So. Wir befinden uns in den Gottesdiensten gerade in einer Predigtserie über das Buch Exodus, also 2. Mose. Ich liebe diese Geschichten wie überhaupt das Alte Testament. Doch viele sagen mir, du, ich habe mit dem Alten Testament so meine Probleme. Viele fangen an, das Alte Testament zu lesen, die Geschichten von Abraham, von Josef, eine ganz tolle Geschichte, eine der schönsten Geschichten der Weltliteratur. Aber dann kommen sie irgendwann in die Wüstenwanderung und dann kommen sie echt in eine Wüstenwanderung, auch beim Lesen, und hören irgendwann auf. Und ich finde das so schade. Mir hat Folgendes geholfen beim Lesen des Alten Testaments. Zum einen, ich habe zuerst mal das Neue Testament gründlich gelesen. Und das gibt schon mal eine Perspektive, das Alte Testament auch zu verstehen. Und dann habe ich einen genialen Taufspruch gehabt, der hieß: Forschet in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben und sie ist es, die von mir Zeugnis gibt, sagt Jesus. Und damit meint er das Alte Testament. Es gibt von Jesus Zeugnis. Und als ich Jesus im Alten Testament entdeckt habe, ging mir eine neue Welt auf. Und als Jesus mit den Emmausjüngern da auf dem Weg sprach, ihnen waren alle Hoffnungen zerbrochen, da redet er mit ihnen und zeigt ihnen von Mose angefangen durch die Propheten, was da über den Messias steht. Und plötzlich sahen sie den roten Faden. Und dann sagten sie, brannte nicht unser Herz, als er auf dem Weg mit uns redete und uns die Schriften aufschloss? Und das wünsche ich euch auch, dass ihr das so erlebt und ich habe das so erleben dürfen. Mir hat noch eins sehr geholfen beim Alten Testament. Und zwar hat jemand einmal treffend gesagt, das Alte Testament ist das Bilderbuch zum Neuen Testament. Im Neuen Testament haben wir es ja mit so großen Begriffen zu tun wie Glaube, Rettung, Erlösung, Befreiung. Und das sind wunderbare Begriffe, die ganz viel enthalten. Aber das Alte Testament zeigt uns in ganz anschaulichen Bildern und Geschichten, was das wirklich bedeutet und heißt. Und so zeigt uns das Buch Exodus zum Beispiel den Weg zur Befreiung, wie wir wirkliche Freiheit finden. Das Buch Exodus erzählt nicht nur, wie Gott sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten in die Freiheit geführt hat. Übrigens, wir merken oft wahrscheinlich gar nicht, was das für ein Riesenwunder war, dass Gott das Volk Israel, das waren ungefähr 1 Million Leute, 40 Jahre durch die Wüste geführt hat in das versprochene Land. Es hat mal jemand genau nachgerechnet, wie viel Lebensmittel man braucht, um 1 Million Menschen zu ernähren in der Wüste. Und er hat gemerkt, das braucht Güterzüge, täglich Güterzüge von Lebensmitteln. Stellt euch mal vor, Gott hat sein Volk Israel 40 Jahre durch die Wüste geführt, ohne Güterzüge. Und keiner ist verhungert. Also es war ein Riesenwunder, was da geschehen ist. Aber das Buch Exodus erzählt nicht nur von diesem großen Wunder damals, sondern es erzählt zugleich, wie Gott uns in die Freiheit führt, uns heute. Und da wird es spannend. Das ist ja unsere Sehnsucht, oder? Wirkliche Freiheit zu erleben. Wir sehen im Augenblick, dass Menschen im Libanon, im Irak, im Sudan, in Hongkong, in vielen Ländern, in Südamerika, in vielen Ländern Südamerikas auf die Straße gehen. Und eine große Sehnsucht ist die Sehnsucht nach Freiheit. Und die Bibel sagt uns, auch das Buch Exodus, wie wir wirkliche Freiheit erfahren können. Denn ihr wisst, viele solcher Bewegungen, damals der arabische Frühling, haben nicht unbedingt zu mehr Freiheit geführt. Aber jetzt kommt die Schriftlesung. Ich will euch nicht die ganzen Kapitel, ich will heute über den Weg in die Freiheit im Ganzen berichten. Und wenn ich euch jetzt Exodus 1 bis 14 vorlesen würde, säßen wir heute Abend noch hier. Ich will euch die Geschichte vorlesen nach der schönen Kinderbibel von Kees de Kort. Mir gefallen die so. Wir haben die mit unseren Kindern gelesen, mit unseren Enkelkindern. Und sie fasst die Geschichte kurz zusammen und ich liebe diese schönen Bilder. Und ich hoffe, dass auch ihr Erwachsenen auch Freude an dieser kindlichen Ausdrucksweise findet. Ich will ja darüber sprechen, wie das Alte Testament das Bilderbuch zum Neuen Testament ist. Also, oh, das war eins zu viel. So, die Israeliten wohnen schon lange in Ägypten. Ein neuer König ist da, der nichts mehr von Josef wusste. Er ist sehr streng. Er befiehlt, die Israeliten sollen schwer arbeiten. Seine Männer schlagen die Israeliten. Die Israeliten schreien zu Gott. Mose ist aus Ägypten geflohen. Er ist in der Wüste. Er kommt an einen Berg. Er hört eine Stimme. Mose, Mose! Gott hat ihn gerufen. Gott sagt, führe die Israeliten aus Ägypten fort, ich helfe dir. Die Israeliten packen ihre Sachen, sie nehmen Essen und Trinken mit. Sie gehen aus Ägypten fort, Mose geht ihnen voran. Sie kommen an das Meer. Sie fragen, wo ist hier ein Weg? Wie kommen wir da durch? Der König ruft seine Soldaten, kommt, wir holen die Israeliten nach Ägypten zurück. Da kommen sie, die Soldaten. Die Israeliten haben schreckliche Angst. Sie sagen zu Mose, du bist schuld. Mose ruft laut, Gott, hilf uns. Gott sagt zu Mose, strecke deinen Arm aus. Mose streckt seinen Arm aus. Ein starker Wind bläst das Wasser weg. Jetzt können die Israeliten durch das Meer gehen. Der König und seine Soldaten gehen auch in das Meer. Sie kommen hinter den Israeliten her. Die Israeliten sind am anderen Ufer. Der Sturm hört auf. Das Wasser strömt zurück ins Meer. Der König und seine Soldaten müssen ertrinken. Die Israeliten sind froh, sie tanzen, sie singen dazu. Gott hat uns gerettet, wir danken dir, Gott. Soweit die Schriftlesung. Mein erster Punkt in der Predigt ist die Gefangenschaft, die Sklaverei. Israel war in Sklaverei geraten. Am Anfang hatte Josef noch die Ägypter vor dem Hungertod gerettet. Aber als ein anderer Pharao in Ägypten aufkam, der Josef nicht mehr kannte, da bekamen es die Ägypter mit der Angst zu tun, denn das Volk Israel wurde immer größer und stärker. Denn Gott segnete dieses Volk, Gott war mit diesem Volk. Und die Ägypter bekamen Angst vor ihnen, vor diesem großen und starken und gesegneten Volk. Und da fingen sie an, dieses Volk zu unterdrücken. Das war der Anfang des Antisemitismus, dass das Volk Israel bekämpft wurde und dass es durch die Jahrhunderte, Jahrtausende geschehen bis heute. Sie mussten dem Pharao seine Pyramiden bauen, sein Manhattan, sein Shanghai, sein Dubai, all diese schönen großen Städte mit den Wolkenkratzern. Sie wurden zum Frondienst gezwungen. Ihr kennt die Geschichte. Aber was hat das mit uns zu tun? Auch wir leben in Knechtschaft und Sklaverei. Ja, du magst sagen, was erzählst du da? So ein Quatsch. Wir leben in einem freien Land. Wir sind freie Bürger in einem freien Land. Wir dürfen auf der Autobahn sogar fahren, so schnell wir wollen. Wir sind doch frei, oder? Jesus sagt, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Wieso denn? Nun, ein Sklave kann sich nicht aussuchen, ob er arbeitet und was er arbeitet. Er muss es tun. Können wir uns aussuchen, was wir tun und was wir lassen? Als ich 16 war, da dachte ich so nach dem Motto, die Menschen sind schlecht. Sie denken an sich. Nur ich denke an mich. Aber dann ging mir blitzartig einmal auf, mein ganzes Leben drehte sich um mich selbst, um meine Wünsche und Ziele, um mein Glück und meine Befriedigung. Mit anderen Worten, mein ganzes Leben drehte sich um mein Ego, um mich selbst. Und ich stellte erschrocken fest, ich bin ein Gefangener meines Egoismus. Ein Gefangener der Sünde, wie es Jesus sagt. Ich kann gar nicht anders. Und ob wir gefangen sind, das merken wir erst richtig, wenn wir anfangen, an den Fesseln zu reißen. Ja? Dann merken wir, ob wir Fesseln haben. Vielleicht kann uns die Klimakrise, in der wir im Augenblick uns befinden, helfen, das neu zu verstehen. Die meisten Wissenschaftler sind sich sicher, die Klimakrise ist zum wesentlichen Teil von uns Menschen mit verschuldet. Wir leben ziemlich rücksichtslos für unsere Ziele. Wir gehen mit der Natur sehr großzügig und rücksichtslos um. Und was mich so erschüttert hat, wir haben ja seit einigen Jahren Fridays for Future. Wir haben so viel Informationen, wo die Treibhausgase herkommen, was sie bewirken. Wir sehen, wie die Gletscher schmelzen, wie die Gletscher ins Meer brechen, wie der Meeresspiegel steigt, wie die Klimakrise zunimmt. Wir sehen das alles, aber Untersuchungen zeigen, Flüge mit dem Flugzeug gehen ungebremst weiter. Ja, die Zahlen steigern sich noch. Es wird weiter geflogen. Ebenso ist es mit, oder ähnliches mit dem Autofahren und mit vielen anderen Dingen. Können wir anders? Paulus drückt das so aus, diese Problematik. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Aber das Schlechte, das ich nicht will, das tue ich. Ist das nicht unsere Situation? Jesus sagt, wer sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Können wir anders? Und Paulus bleibt aber nicht dabei stehen, sondern Paulus schreit da in Römer 7 aus, wer wird mich erlösen aus diesem elenden Zustand? Und ich kann dir eine gute Nachricht sagen. Wenn du an dem Punkt bist, dass du wirklich sagst, ich möchte da heraus, wer wird mich daraus befreien, dass ich nicht mehr tun muss, was ich nicht will, und dass ich das tue, was ich eigentlich, dass ich nicht mehr tue, was ich eigentlich nicht will, und dass ich, ihr kennt es, ihr seht es auch hier vorne. Wie komme ich da heraus? Wenn wir an dem Punkt ankommen, dann ist wirklich der Weg in die Freiheit nicht weit, denn so war es bei Israel. Als sie wirklich merkten, so kann es und darf es nicht weitergehen, und sie schrien zu Gott, da kam die Befreiung. Und Gott hörte ihre Schreie und er schickte ihnen den Mose. einen Retter, der sie aus der Sklaverei herausführte. Und wenn ihr die Geschichte lest in 2. Mose, das geschah nicht so mit einem Fingerschnipsen. So, zack, sie schreien zu Gott und sie sind in der Freiheit, sondern das war ein Prozess, oder? Das war ein riesiger Prozess, wie Israel da rauskam. Und auch in unserem Leben ist das ein Prozess. Es ist ein Kampf. Wenn wir sehen, wie die Mauer gefallen ist und Deutschland wiedervereinigt wurde, das war ein Kampf, ein Prozess. Und auch die Befreiung von Völkern, das geht nicht so einfach. Da gibt es heftige Widerstände. Aber Gott hat dieses Volk aus der Sklaverei in die Freiheit geführt. Und wir können das auch erleben. Wer seine Gefangenschaft und seine Abhängigkeiten erkennt und daraus freikommen möchte und wirklich zu Gott schreit, ich hatte so einen Punkt in meinem Leben, für den ist die Freiheit nicht mehr weit. Denn wie Gott den Mose nach Ägypten geschickt hat, um Israel herauszuführen, so hat Gott Jesus in die Welt geschickt, um uns in die Freiheit zu führen. Dich und mich aus der Sklaverei der Sünde in wirkliche Freiheit zu führen. Ich kann dir sagen, die einzig wirkliche Freiheit und die Basis für echte Freiheit ist, wenn wir frei werden von der Sünde. Es gibt Menschen, die sitzen im Gefängnis und sind frei und loben Gott. Sie brauchen nicht zu hassen, sie brauchen nicht zu verzweifeln, sie sind nicht Gefangene der Angst. Und es gibt Menschen, die sind in der Freiheit und sie sind gefangen. Können nicht das tun, was wirklich gut ist für sie und für ihren Nächsten? Wirkliche Freiheit ist und die Basis für echte Freiheit auch unter Völkern, wenn wir frei sind von dem Zwang, das Schlechte und Böse zu tun, wovon wir eigentlich wissen, dass es nicht gut ist. Aber wie ist das möglich, dass wir in die Freiheit kommen? Die Israeliten sollten in jener Nacht in Ägypten ein Lamm schlachten und mit dem Blut dieses Lammes die Pfosten ihrer Türen bestreichen. Dann ging das Gericht, was über Ägypten ging, an ihnen vorüber. Denn da, wo der Gerichtsengel das Blut sah, da sah er, hier ist schon jemand gestorben. Stellvertretend, da musste nicht mehr jeder Erstgeborene sterben. Und genau das ist am Kreuz geschehen. Als Jesus am Kreuz starb, da starb er für unsere Sünde, für unseren Egoismus. Da hat er uns die Tür geöffnet in die Freiheit, in ein neues Leben. Unter dem Kreuz, wo wir unsere Sünde, unseren Egoismus abladen können, da beginnt der Weg in die Freiheit. Ich habe mal eine Geschichte gelesen, die mich sehr beeindruckt hat. Ein Vater war draußen mit seinen Kindern und beim Spielen stießen die Kinder auf ein Hornissennest. Sie wussten nicht, was das war. Sie schlugen mit ihrem Stock da drauf und plötzlich schwärmten die Hornissen daraus. Und ein Mensch kann nicht viele Hornissenstiche verkraften, ohne zu sterben. Der Vater sah die große Gefahr für seine Kinder und er lief hin und stürzte sich auf das Hornissennest, wo die gerade ausschwärmen wollten. Stürzte sich darauf und er schrie zu seinen Kindern, lauft! Und die Kinder liefen und entkamen dem Tod und der Vater starb dort von zig Hornissen gestochen und die Kinder kamen in die Freiheit. Das ist ein Bild für das, was Jesus für uns getan hat am Kreuz. Er hat sich auf die Todesmächte gestürzt. Er hat sie auf sich gezogen und er ruft uns zu, lauft in die Freiheit. Der Weg ist frei, rettet euch, bringt euch in Sicherheit. Als in Israel das Lamm geschlachtet war, in jedem Haus der Israeliten ein Lamm geschlachtet war, da öffnete sich für sie das Tor aus der Sklaverei in die Freiheit. Und wo wir zum Kreuz kommen, mit unserer Schuld, mit unserem Egoismus, wo wir unsere Sünde bekennen und um Befreiung bitten, da öffnet sich der Weg in die tiefste Freiheit, die es für uns Menschen gibt, in die eigentliche, wahre Freiheit. Denn das ist echte Freiheit, wenn wir nicht mehr Sklaven unseres Egoismus, Sklaven der Sünde sind. Damit sind wir bei meinem dritten Punkt. Der Weg in die Freiheit ist nicht ohne Kämpfe und Hindernisse. Das sehen wir bei Israel. Sie waren so glücklich am Anfang, als sie auszogen. Endlich frei. Doch der Weg ging durch die Wüste. Es kamen Prüfungen auf sie zu. Aber vor allem der frühere Herrscher, der Pharao, wollte sie nicht ziehen lassen. Er wollte seine Sklaven wiederhaben. Und so jagte er ihnen mit seiner hochgerüsteten Spezialtruppe nach. Die Israeliten waren gerade am Schilfmeer angekommen und plötzlich sahen sie hinter sich die Ägypter und vor sich das Schilfmeer. Sie saßen in der Falle und wieder schrie Mose zu Gott. Wisst ihr, so beginnt meistens die Wende, im Beten, im Schreien zu Gott. Wenn wir unsere Situation realistisch erkennen und merken, wie es um uns steht und zu Gott rufen aus der Tiefe unseres Herzens, ich kann euch sagen, da geschieht eine Verwandlung, da geschieht eine Veränderung. Gott hört das, wenn wir schreien aus der Tiefe unseres Herzens, mit unserem ganzen Herzen. Wenn wir zu Gott beten, so zu 10 oder 20% etwas gut und schön finden, wenn Gott es täte, das wirkt nicht. Sondern Gott sieht auch die 80% oder die 60%, die in uns dagegen sprechen. Aber wenn ein Mensch schreit aus der Tiefe seines Herzens, mit seinem ganzen Herzen, dann kann ich euch versprechen, Gott antwortet. Und ihr kennt die Geschichte, Gott hat dem Mose geantwortet, hab keine Angst, ich werde für euch kämpfen und ihr werdet heute meine Hilfe sehen. Und dann sollte Mose seinen Arm mit dem Stab Gottes in der Hand ausstrecken. Da teilte sich das Meer und die Israeliten konnten durchgehen und die nachjagenden Ägypter versanken in den Fluten. Und das ist ein Bild, ihr Lieben, für die Taufe. Das kommt ja im Neuen Testament nach dem Aufbruch, nach dem Schreien zu Gott, kommt auch die Taufe. Wenn wir die Macht des Egoismus und der Sünde in unserem Leben erkennen und zu Gott schreien, dann erfahren wir Vergebung und Befreiung. Aber unser Pharao, Jesus nennt den Satan den Fürsten dieser Welt, er ist der Fürst dieser Welt, wie damals Pharao der Fürst der damaligen Welt war. Unser Pharao, der Satan, will uns nicht ziehen lassen. Er will uns nicht verlieren. Er gibt uns nicht einfach auf. Er versucht uns zurückzuerobern. Und er ist uns überlegen. Wie Israel in der Wüste sich einer Übermacht gegenüber sah. Es ist ein ungleicher Kampf. Vor ihnen war das Meer, hinter ihnen die hochgerüsteten Ägypter. Aber als Mose zu Gott schrie, da zeigte er ihm eine Lösung, nämlich das Meer vor ihnen öffnete sich und sie konnten durchziehen und die Verfolger versanken in den Fluten. Das ist ein wunderbares Bild für die Taufe. Die Taufe ist das Begräbnis, das Grab für unser altes Leben, indem wir selbst unsere Herren sein wollten und bestimmen wollten. Dieses Leben, das von unserem Ich, unserem Egoismus bestimmt war, das geben wir in der Taufe in den Tod. Und wir kommen wie die Israeliten auf der anderen Seite wieder heraus, stehen auf zu einem neuen Leben, in dem Jesus der Herr ist. Wir vollziehen in der Taufe einen Herrschaftswechsel. Die Taufe dokumentiert das. Ich freue mich, dass am 15. Dezember, glaube ich, wieder eine Taufe ist. Da kann so ein Herrschaftswechsel vollzogen werden. Das ist ja die Reihenfolge. Die Leute in Jerusalem, als sie von der Predigt des Petrus getroffen waren, die fragten erschüttert, ja, was sollen wir denn tun? Und Petrus sagt, kehrt um. Kehrt um aus der Selbstbestimmung. Und lasst euch taufen zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Wie die Feinde der Israeliten in den Fluten versanken, so verlieren wir die Vergangenheit, die alten Abhängigkeiten hinter uns. Die Vergangenheit wird endgültig begraben. Wir bekommen den Rücken frei, wenn wir unsere Vergangenheit zum Kreuz Jesu bringen. Die Taufe markiert die Freiheit von der Vergangenheit, von unserer Schuldknechtschaft. Es liegen wohl noch Kämpfe vor uns, wie auch vor Israel noch Kämpfe lagen in der Zukunft, aber sie hatten ihren Rücken frei. Wir können diese Kämpfe ganz neu bestehen, weil unsere Vergangenheit bewältigt ist. Aber ich muss euch offen sagen, als ich mich taufen ließ, da war mir vieles noch nicht so ganz klar. Die Bewältigung meiner Vergangenheit, die Bereinigung meiner Vergangenheit, das hatte ich noch nicht so klar vollzogen. Aber als ich dann in der Vorbereitung auf den Dienst des Pastors war und merkte, in meinem Leben ist die Vergangenheit noch nicht richtig bewältigt, meine Fantasie war verschmutzt und verdreckt, was habe ich da alles in mich reingelassen durch meine Augen und durch meine Ohren? Und das quälte mich und ich wollte davon frei werden und sagte, Herr, vergib mir, reinige mich. Und dann kommt die Stimme so, ja, meinst du, das ist so einfach weg? Und ich habe zu Gott geschrien, Herr, wie kann ich davon frei werden, dass meine Gedanken wieder sauber werden, meine Fantasie? Und dann Gott antwortet mir immer wieder, wenn ich ihm eine Frage stelle beim Lesen der Bibel. Das ist so spannend, dass Gott auf unsere Fragen antwortet. Oder zu mir spricht er jedenfalls oft so. Und es war das Wort, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und bekennet einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr gesund werdet. Okay, ich merkte, ich sollte mein Leben noch einmal gründlich bereinigen, die Vergangenheit loswerden. Und dann überlegte ich ja, zu wem gehe ich denn jetzt? Und da fiel mir der Jugendprediger unserer Gemeinde ein. Dem war ich immer ausgewichen. Wenn der mich anschaute mit seinen klaren, liebenden Augen, dann fielen mir alle meine Sünden ein. Und dann bin ich lieber so um ihn herumgeschlichen. Aber jetzt, als ich mein Leben, meine Vergangenheit wirklich bereinigen und loswerden wollte, da habe ich gedacht, zu dem fährst du hin. Der lebt mit Jesus. Und ich bin dann 300 Kilometer gefahren. Wir müssen nicht immer so weit fahren. Aber ich bin damals 300 Kilometer gefahren und habe meine Vergangenheit und alles, was mich da beschäftigte und belastete, mit ihm zusammen zum Kreuz Jesu gebracht. Und er hat mir die Vergebung zugesprochen. Und mich gesegnet und mir noch so viel Gutes gesagt. Und ich kann euch sagen, die Vergangenheit war weg. Es hat mich nicht mehr gequält. Der Rücken war frei. Und ich konnte den Weg in die Zukunft ganz anders gehen. Und ich konnte auch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ganz neu erleben. Kehrt um. Bereinigt eure Vergangenheit, euer Leben. Lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Darum ist die Taufe wichtig. Sie markiert den entscheidenden Einschnitt in unserem Leben, den Herrschaftswechsel, wo wir Jesus die Herrschaft über unser Leben übergeben, wo wir vom Thron heruntersteigen und sagen, Herr, bitte nimm du den Thron ein. Du machst es doch viel besser mit meinem Leben. Und ich will dir vertrauen. Und ich kann euch sagen, das war der genialste Schritt, den ich in meinem Leben gemacht habe. Die Taufe markiert die Freiheit von unserer Vergangenheit. Ich will schließen mit einer kurzen Cartoon-Serie, die die Geschichte nochmal von der Befreiung Israels ganz anders erzählt. Bitte, Pharao, darf ich jetzt nach Hause? Gefällt es dir etwa nicht in Ägypten? Ist Ägypten am Ende nicht gut genug für dich? Du weißt doch wohl, was mit kleinen Jungens geschieht, die Ägypten ohne meine Erlaubnis verlassen wollen. Aber ich werde von meinem Papa abgeholt. Wunderbar. Amen.